Die Großglockner Hochalpenstraße ist nicht nur einer der schönsten Panorama-Hochgebirgsstraßen der Welt, sondern sie ist auch eine Seeschule der Natur im Nationalpark Huetaun.
Das sagt Dr. Johannes Hörl, Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG, kurz GroHag, über seine Straße. Und damit herzlich willkommen zum Glocknergipfel. In der ersten Folge unseres Podcasts werde ich gemeinsam mit Johannes Hörl die 48 Kilometer lange Straße erfahren. Während der Fahrt sprechen wir über die Highlights, die wir sehen und über das, was es auf der Straße im größten Nationalpark Europas alles zu erleben gibt. Wir treffen Mitte Mai, kurz nach der Schneeräumung, auch auf Mitarbeiter der GroHag, auf Hüttenwirte, aber auch auf die ersten Gäste, die sich freuen, die schönste Erlebnisstraße der Alpen besuchen zu dürfen. Und zwar nicht, weil es der kürzeste Weg von Norden nach Süden oder die schnellste Verbindung zwischen den Bundesländern Salzburg und Kärnten ist, aber dafür die schönste. Mein Name ist Max Kögel und ich darf Sie mitnehmen auf diese spannende Reise und wünsche Ihnen viel Vergnügen bei Österreichs höchster Aussicht.
Mehr Verkehr wie gedacht hier. Ja, lieber Johannes, wir sind an einem historischen Platz der Großglockner Hochalpenstraße und zwar bei Kilometer Null. Hier beginnt also die Großglocknerstraße und auch wirklich mit einem historischen Stein in der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße. Magst du was darüber erzählen? Was hat's damit auf sich?
Also hier am historischen Kilometer Null im Ortskern von Bruck an der Großglocknerstraße, da hat alles begonnen. Das ist auch hier tatsächlich noch der historische Kilometer Null Stein, Straßenstein. Und das haben wir gemeinsam mit dem Tourismusverband ein bisschen gestaltet, auch um daran zu erinnern, wo das Ganze sozusagen seinen Lauf genommen hat, wo es begonnen hat. Und für die Touristen und Gäste ist es eigentlich ein schöner Punkt hier in der Glocknerbrücke.
Gesetzt wurde der Stein ja vom Erbauer der Großglockner Hochalpenstraße, Ingenieur Franz Wallack. Warum? Warum hat er überhaupt die Straße gebaut?
Also Diplom-Ingenieur Franz Wallack war ursprünglich aus Wien stammend und kam aus einer großbürgerlichen Familie. Sein Vater war Prokurist in einem großen Industrieunternehmen und er selbst hat eine technische Ausbildung genossen und war dann ein junger Diplom-Ingenieur im Amt der Kärntner Landesregierung und wurde 1924 dann mit dem Entwurf eines Planes für die Errichtung einer Großglockner Hochalpenstraße beauftragt. Und er hat dann in den Folgejahren sich intensiv damit beschäftigt und eben dann im Jahr 1930 tatsächlich mit dem Bau begonnen.
Und was war die Absicht, eine Verbindung über die Alpen zu schaffen? Oder war damals schon die Idee, das touristisch zu erschließen?
Ja, also die historischen Gründe für den Bau der Großglockner Hochalpenstraße sind tatsächlich sehr interessant. Es gibt im Wesentlichen drei Gründe. Der eine Grund war, eine Tauernquerung zu schaffen, weil zwischen dem Brenner und den Hohen Tauern eigentlich über 156 Kilometer keine Möglichkeit war, den Tauernhauptkamm zu überqueren. Das war mal der eine Grund. Der zweite Grund war, dass man einfach die Landschaft der Glocknergruppe und der Hohen Tauern zugänglich machen wollte und für den Tourismus erschließen wollte. Das war schon absehbar in den frühen 20er Jahren. Es hat auch verschiedene Politiker gegeben, unter anderem auch den späteren Bundeskanzler Ramek und vor allem auch den Landeshauptmann Real aus Salzburg, die gesagt haben, wir müssen Tourismus forcieren, wir müssen unsere schönen Regionen zugänglich und erfahrbar machen. Das war der zweite Grund. Und der dritte Grund war, und das war dann letztendlich auch ausschlaggebend für den Beginn der Baumaßnahmen in den 1930er Jahren, die Arbeitsplatzbeschaffung, also sozusagen viele Menschen in Lohn und Brot zu bringen und einfach dieses große Projekt als Bauprojekt der Sonderklasse durchzuführen. Das war dann letztendlich auch ausschlaggebend dafür, dass man die Finanzierung aufgestellt hat Und alle drei Gründe zusammen und kumuliert spielen auch in abgewandelter Form natürlich heute auch noch eine Rolle. Die Glocknerstraße war diesbezüglich sozusagen auch Vorreiter. Und hätte man dieses große Projekt nicht gemacht, dieses Meisterwerk österreichischer Ingenieurskunst sozusagen, dann muss man auch ehrlich sagen, wäre es irgendwann auch nicht mehr gegangen. Also die Großglockner Hochalpenstraße kann man heute natürlich nicht mehr bauen oder auch ein ähnliches Straßenbauprojekt im Hochgebirge. Das ist damals gemacht worden und wir profitieren heute noch davon.
Ja, sehr schön. Und wir beginnen jetzt bei Kilometer Null, die Straße zu erleben bzw. zu erfahren, wie man sagt.
Wir starten nun den Elektromotor unseres PKWs und fahren in Richtung Fusch an der Großglocknerstraße. Ich bin schon sehr gespannt, denn Franz Wallachs Anspruch war, die schönste Straße der Welt zu erbauen und dabei der Natur nicht den Rang abzulaufen. Es geht nicht um den schnellsten Transitweg, sondern darum, die Natur in Szene zu setzen.
Also das unterscheidet die Großglockner Hochalpenstraße tatsächlich von im Prinzip von allen Straßen. Dem Wallach war es einfach wichtig, der Natur nicht den Rang abzulaufen, sondern sie bestmöglich und ideal in die Umgebung einzufügen. Er hat sehr viele Kehren gewählt, um sozusagen Ausblicke auf 3000er zu schaffen, die ja zahlreich vorhanden sind hier in den Hohen Tauern. Es gibt hier 300 3000er und um diese Ausblicke zu schaffen, hat er ganz sanft auch Berggipfel umfahren und auch ganz bewusst mit dem Ansatz, dort muss man dann besonders langsam fahren, der Sicherheit wegen, und kommt gleichzeitig in den Genuss der besten und schönsten Ausblicke hier in den Hohen Tauern, hier in der Glocknergruppe.
Das heißt also, dass man langsam und genussvoll fährt, ist also Zweck der Straße und hat aber auch den Vorteil für Menschen wie mich zum Beispiel, die einen empfindlicheren Magen bei Serpentinen haben, dass es ihnen gut geht, wenn sie auf der Straße unterwegs sind.
Das stimmt. Es ist ja eigentlich auch ein weit verbreiteter Irrtum, wenn man meint, die Auffahrt auf die Großglockner Hochalpenstraße wäre sozusagen zu beschwerlich, zu steil oder sonst wie. Ganz im Gegenteil. Das ist eben auch etwas, was Wallach geschafft hat, dass man hier maximal 10-11% Steigung hat und eigentlich sehr sanft diese besondere Umweltsituation, diese Hochgebirgslandschaft erfahren kann.
Ja, ich bin gespannt. Wir fahren ja jetzt los und ich werde dann berichten, wie sich's anfühlt, wenn wir oben sind.
Ja, es wird kein Problem werden.
Okay, das heißt, jetzt liegen 48 Kilometer Straße vor uns.
Genau, mit den Stichstraßen zum Edelweißspitz auf 2571 Meter. Im Übrigen der höchste befahrbare Bergspitz Europas. Es gibt keinen Bergspitz, der höher liegt. Der Hintergrund dieses Faktums ist, dass Franz Wallach den Edelweißspitz die Spitze abgetragen hat, einfach weggesprengt hat, um Parkplätze zu errichten. Im Übrigen auch ein Spezifikum, das natürlich aus heutiger Sicht unglaublich erscheint, wäre nie wieder durchführbar, zumindest hoffe ich das, aus grundsätzlichen Erwägungen, dass man sich so stark in die Natur eingreift, dass man Bergspitz wegsprengt, um Parkplätze zu errichten. Und um für die Landkarten wieder den Edelweißspitz richtig zu stellen, auf 2571 Meter, hat Wallach dann einen Aussichtsturm errichtet, mitten auf diesem Parkplatz. Jetzt stimmen die 2571 Meter wieder und rundherum sind eben Parkplätze. Diese Geschichte ist wirklich spannend, weil ich finde, dass das eben vor 90, 95 Jahren möglich war, ist auch für mich heute noch ein bisschen verwunderlich, aber es hat natürlich heute können wir diesen Parkplatz nützen und die Menschen können sich oben treffen und diesen Edelweißspitz erfahren und wie gesagt, höchster Bergspitz, der mit einem PKW erfahrbar ist, Europas.
Ein Erlebnis also und die Großglockner Straße nennt sich ja auch Erlebnisstraße. Und bin gespannt, was wir erleben werden, was man jetzt schon sagen kann. jetzt schon der Ausblick hier. Wir haben jetzt Mitte Mai und ich schaue auf tief verschneite Gipfel. Das kann man sonst wahrscheinlich auch nicht so leicht woanders erfahren.
Also ich persönlich habe da ein bisschen so meinen Lieblingsplatz, wenn ich dem nach Verleiten, Fusch Verleiten hineinfahre. Ich sehe sofort, links und rechts ist alles grün, die schöne Straße, tausende, hunderte Randsteine, kleine Mauern, alles ist grün. Und dann kommt der Moment, wo Fuscher Karkopf, Brennkogel, Globen, alle diese schneebedeckten 3000er sichtbar werden. Das ist für mich ein besonderer Moment, im Prinzip jedes Mal, wenn ich auf die Großglockner Hochalpenstraße fahre. Und von Salzburg komme. Weil wenn ich von der Kärntner Seite komme, also vom Süden, dann sehe ich relativ früh ja den Großglockner schon und davor sozusagen vorgelagert die Heiligenblut der Kirche. Ist auch ein sehr schöner Blick. Aber das sind sozusagen diese zwei Momente, die ich habe, wenn ich Richtung Glocknerstraße fahre. So, jetzt sind wir da. Hier ist die Kassenstelle Verleiten, in Fusch Verleiten. Rechts geht's weg zu unseren E-Tankstellen. Dann gibt's eine eigene Spur für Motorradfahrer und auch eine eigene Spur für Radfahrer.
Sehr gut. Und jetzt passieren wir gleich die Kassenstelle.
Genau, wir stehen jetzt an der Kassenstelle, Spur 1. So, das ist die Frau Rainer. Grüß Gott. Die Frau Rainer ist schon sehr lang bei uns. Man möchte es nicht meinen.
Ich bin den 26. Sommer da gewesen, also sprich, ich gehe in die 27. Sommersaison.
Sehr gut.
Und bin tätig als Mautkassiererin, jawohl.
Sehr schön, da haben sicher schon einiges erlebt hier auch.
Ja, einige Generaldirektoren auch schon.
Gut, aber sicher auch einige skurrilere oder lustigere Gefährte. Was war denn das außergewöhnlichste Fahrzeug, was Sie hier passieren haben lassen?
Das außergewöhnlichste Fahrzeug war eigentlich ein selbstgebautes, was wir dann eigentlich nicht hochlassen haben können, weil es keine Zulassung gehabt hat, sprich kein Kennzeichen drauf. Da hat sich halt jemand aus Spaß einen alten Traktor irgendwie zusammengebaut und hat halt gehofft, dass er da halt rauffahren kann. Aber das ist leider nicht. Leider hat er vor der Mautstelle umdrehen müssen.
Okay, das heißt, da sorgt sie auch ein bisschen für die Sicherheit,
ja,
sozusagen.
Ja, natürlich. Gell, wir sind durch das auch mal nicht nur wetterabhängig sind und das immer betonen müssen, herunten, ob es mit Schneeketten geht oder mit Winterreifen. Deswegen wird der Chef schon sagt, ich sage Chef zu einer, Herr Doktor, ganz, ist das gut an der Mautstelle, dass man denjenigen Gast auch die Information mitgibt, wie es oben ausschaut. Wir können nicht jeden auffahren lassen, wenn es oben gefährlich ist. Und das ist wichtig, wie der Herr Dr. Hörl sagt, die Ansprechperson an der Mautstelle.
Absolut. Und ja, wir fahren jetzt dann rauf und haben gar nicht so viel Zeit heute. Was wären Ihr Insider-Tipp sozusagen, wo man unbedingt stehen bleiben müssen?
Ich bin eine gebürtige Raurisserin, sprich Edelweißspitze. Da geht's hinten auf die Edelweißspitze runter. Nicht nur, weil es da oben wunderschön ist. Es ist auch unser höchster Punkt, die Edelweißspitze. Die ist auf 2571 Meter hoch. Also mit dem Auto kommt man nirgendwo an der Großglockner Straße höher wie auf die Edelweißspitze. Ja, ist einer von den vielen schönen Aussichtspunkten. Es hat das Fuscher Dörl natürlich auch eine gigantische Aussicht, wo man das erste Mal auch schon den Glockner sieht. Man verwechselt den Glockner sehr gerne oben mit dem Sonnenwelleck, weil es von der Form her ziemlich gleich ist. Drüben auf der Franz-Josefs-Höhe, wir haben einfach einen Traum. Die Straße ist wirklich ein Traum.
Super, Frau Rainer, vielen Dank.
Ja. Dankeschön. Dankeschön. Gerne und schönen Tag. Dankeschön.
Danke.
Wiederschauen, danke.
Mal eine kurze Fangquizfrage. Wir sind in Kehre 4. Wie viele Kehren gibt es insgesamt?
38 Kehren.
Respekt.
Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ja, also wir sind jetzt wirklich Auge in Auge schon auch mit dem großen Wiesbachhorn. Das große Wiesbachhorn. Hat uns der Sepp Forcher immer gesagt, wir müssen das erzählen. Vom großen Wiesbachhorn hinunter ist die längste durchgehende Steilflanke aller europäischen Berge. Es gibt keine Schlucht, die mehr als 2500 Meter runtergeht. Und das haben wir hier. Schaut auch wild aus, finde ich. Absolut. Und ja, großes Wiesbachhorn ist eigentlich auch, haben wir auch vom Sepp Forcher gelernt, ist eigentlich auch der höchste Berg Salzburgs, der zur Gänze auf Salzburger Grund steht. Weil, wie wir ja wissen, der höchste Salzburger Berggipfel, der Großvenediger, eben nicht zur Gänze auf Salzburger Grund steht.
Also was ich jetzt beschreiben kann, nachdem wir nichts zeigen können in einem Podcast, sondern nur beschreiben können, was wir sehen, es ist wirklich fast ein bisschen surreal, was man hier sieht. Es ist wie aus einem Bilderbuch. Also es ist gerade an einem wunderschönen Tag wie heute schon fast ein cineastisches Erlebnis. Und das denkt man ja nicht nur ich jetzt, wo ich das erste Mal hier rauf war, sondern der Großglockner oder die Straße war ja auch schon oft Filmkulisse. Wenn ich das richtig recherchiert habe, also von Peter Alexander und so weiter auch in den 60er Jahren. Ne?
Das stimmt. Großglockner Hohalpenstraße war in vielerlei Hinsicht Filmkulisse. Ich muss das jetzt erwähnen, wir sind gerade auf 1800 Meter. Hier diese Kehre 8, die heißt Lerchach. Die heißt deswegen Lerchach, weil hier besonders viele Lerchen stehen. Diese Lerche hier wird ungefähr 600 bis 700 Jahre alt sein. Also das ist eigentlich schon auch ein besonderer Ort diesbezüglich. Und wenn ich mich recht erinnere, hat hier auch Xavier Naidoo vor 5 Jahren sein Video Es gibt keinen Weg zurück hier gedreht. Und die haben hier begonnen und sind dann bis zum Hoch darauf gefahren mit ihren wunderbaren, schönen Autos und mit Drohnen begleitet. Also nicht nur Peter Alexander Filme oder auch indische Filmproduzenten.
Bollywood war auch schon hier.
Bollywood war hier. Bollywood kommt wieder. Ich habe gerade gestern mit einem Herrn, einem halben Österreicher, der in Indien lebt und arbeitet, telefoniert. Also der Herr Matt ist in Neu-Delhi gesessen. Wir haben eine halbe Stunde telefoniert. Sie werden Ende Mai kommen, eine Motivbeobachtung machen und Anfang Juli hier einen Teil für einen Bollywood-Film, für einen Liebesfilm hier an der Großglockner Hohalpenstraße drehen. Die Hauptdarstellerin ist die viertbekannteste Influencerin der Welt, mit mehreren 100 Millionen Viewern und so gesehen sind wir hier natürlich auch gerne immer bereit, unsere Kulissen zur Verfügung zu stellen. Also wir unterstützen das.
Sehr gut. Das ist ja, also mich erinnert es jetzt gerade, es könnte auch aus einem, die Kulisse jetzt gerade aus einem typischen James-Bond-Film stammen, aber 007 war noch nicht hier.
007 war noch nicht hier. Allerdings haben wir vor ein paar Jahren eine Anfrage gehabt aus Hollywood. The Fast and the Furious Teil 6 sollte hier gedreht werden.
Okay.
Die hätten allerdings einen Monat die Straße gern gesperrt und hätten uns einen namhaften Geldbetrag im siebenstelligen Bereich bezahlt. Aber das können wir nicht machen. Die Großglockner Hochalpenstraße, und das ist sicher auch ein wesentlicher Auftrag für mich, ist ja nicht nur das größte Denkmal der Republik Österreich, sondern sie hat halt nur im Sommer offen und da auch nur untertags. Es gilt ja dann noch die Nachtsperre, auch in den Sommermonaten. Und es gibt halt hunderttausende Menschen, Gäste aus dem Inland, aus dem Ausland, die diese Straße erfahren wollen, die dieses Hochgebirge erfahren wollen, und die kann ich nicht aussperren, und es wäre auch ein beträchtlicher Imageschaden, wenn der Gast irgendwann einmal nicht mehr weiß, ist die Straße jetzt geöffnet oder nicht, sondern es ist relativ bekannt und gut gelernt, ab Anfang Mai bis Ende Oktober ist die Großglockner Hochalpenstraße dem Grunde nach erfahrbar und befahrbar, und wenn die Wettersituation so ist, dass es halt gar nicht geht, dann natürlich nicht, aber dann gibt's natürlich zeitweilige Straßensperren. Aber prinzipiell sind wir im Sommerhalbjahr für 700.000, 800.000, 900.000 Menschen ein Ort der Erholung, des Erlebens von Hochgebirge, von Flora, Fauna im Hochgebirge. Und man sieht ja diese Weiten, diese Ausblicke hier in den hohen Tauern. Das ist einfach was Wunderbares und das dürfen wir niemandem vorenthalten.
Absolut. Und jetzt haben wir gerade die 2000 Höhenmeter Marke passiert. Also wir sind jetzt auf schon über 2000 Höhenmetern, aber immer noch sehr gut und schneefreien Straße. Aber links und rechts kriegt der Schnee noch herein. Und wir haben wirklich auch ein erstaunliches Erlebnis mitten im Beginn des Frühsommers sozusagen, dass man hier auch noch Schnee erleben kann.
Genau, wir sind jetzt bei Kehre 10 angelangt. Das ist die sogenannte Hexenküche auf 2116 Metern über dem Meer. Und wir haben gerade passiert den Hexenzahn. Ja, das ist also ein, ich glaube, fast 7 Meter hoher Gesteinsbrocken, der ausschaut wie ein Hexenzahn. Und hier in der Hexenküche gibt's halt viele Sagen, die halt Bezug nehmend auf diese außerordentlichen Gesteinsformationen irgendwelche Schauergeschichten darstellen. Und also gibt's auch verschiedene Schattenverhältnisse, also zu verschiedenen Jahreszeiten gibt's da eigene Geschichten, wie halt sozusagen die Schattenfiguren formieren, und da gibt es halt jeweils verschiedene Geschichten dazu. Aber ist eine besondere Situation, und bin selber gerade ein bisschen begeistert, weil die Licht- und Schattenverhältnisse jetzt besonders schön sind. Wir haben hier jetzt einen wunderbaren Ausblick auf den Globen, wo ich noch vor 14 Tagen mit den Turnschienen oben war, und links da vorne ist dann der Brennkogel. Wenn wir jetzt uns nähern dem Fuschertörl, sind wir auf 2400 Metern, links ist jetzt die Edelweißwand, dann werden wir das erste Mal von Salzburger Seite kommend auch den Großglockner schon sehen. Der ist zwar noch über 20 Kilometer entfernt von uns, aber man sieht ihn schon sehr gut, und zwar den Groß- und den Kleinglockner.
Wir biegen kurz ab und nehmen die Stichstraße auf den Edelweißspitz, steigen aus und genießen den unfassbaren 360-Grad-Blick auf zahlreiche 3000er Gipfel, hier am höchsten mit einem Fahrzeug erreichbaren Punkt der Großglocknerstraße. Nicht nur der berauschende Ausblick macht uns etwas kurzatmig, sondern wohl auch die hier oben doch schon spürbar dünnere Luft. Du führst ja jetzt nicht nur mich, ich bin ja nicht der Erste, den du jetzt als Gast hier nach oben führst. Du hast ja wirklich wahrscheinlich schon hunderte Gäste hier auch persönlich begrüßen dürfen und ihnen diese Schönheit zeigen dürfen. Ist da jemand in Erinnerung, wo du sagen würdest, das war ein absolutes Highlight an Gast, den du hier begrüßen durftest? Es waren ja nicht nur politische Persönlichkeiten, sondern auch unzählige Promis, wie man heutzutage sagen würde.
Ja, also wir haben natürlich immer wieder Gäste aus dem In- und Ausland, auch Minister, Ministerpräsidenten, Bundeskanzler, Vizekanzler, haben wir alle hier heroben. Wer ein besonderer Fan der Großglockner Hochalpenstraße ist und immer auch ein großer Förderer auch des Hüttenwesens in Österreich und des Nationalparks, das ist der Wolfgang Schüssel. Das muss man sagen, der hat eigentlich im Prinzip seit 30 Jahren ist er immer in der Region, geht auch immer hier seine Skitouren. Ich darf da dabei sein, ist ein irrsinnig spannender Gesprächspartner, der einfach auch sich auskennt im alpinen Umfeld, aber vor allem auch Künstler zieht's immer wieder hierher. Also wir haben hier nicht nur verschiedene Künstler, zeitgenössische Künstler, die hier Ausstellungen machen entlang der Großglockner Hochalpenstraße oder hier im Freiluftbereich, sondern auch in den Ausstellungen herinnen. Aber vor allem im Bereich Schauspiel, Popmusiker, genauso wie Moderatoren. Also ich denke da immer sehr stark an den Sepp Forcher, der für mich ein unglaublich weiser Mann ist, der hier heroben Sendungen gemacht hat, das klingende Österreich oftmals hier an die Glocknerstraße gebracht hat, egal wie, aus welchem Blickwinkel er das betrachtet hat, der echte, wirklich schöne Volksmusik auch hierher gebracht hat. Also nicht kitschig und nicht platt, sondern ganz, ganz ehrlich und authentisch. Genauso wie aber auch internationale Stars, also Xavier Naidoo, der hier Videos gedreht hat, Kool Savas, wirkliche Nummern, die eigentlich Millionen Platten verkaufen, hat es immer wieder hierher gezogen. Und ja, und was halt schön ist, was ein sehr spannendes Momentum ist für mich, dass alle diese Künstler, die hier herkommen, die hier eigentlich auch spüren, dass sie ihr Bewusstsein besonders entweder erweitern oder besonders sich stark ausdrücken können, sind absolut angenehme Gesprächspartner. Also alle. Auch auch im Pop-Bereich. Also wir haben DJ Ötzi, also den Gary Friedle, der hier oben sagt, er spürt die Kraft des Großglockners. Es ist für ihn hier im Hochgebirge einfach was Besonderes und hat auch sein letztes Video hier auch teilweise gedreht. Und ja, auch diese Begegnungen sind herrlich und bin ich sehr dankbar dafür.
Und ist zwar vielleicht ein großes Wort, aber man kann, glaube ich, sagen, oder ich spüre das jetzt auch hier, das ist ein Kraftplatz für jeden, der das hier erleben darf.
Das ist ganz sicher ein Kraftplatz. Und wir kommen ja noch bei mehreren Plätzen vorbei. Es gibt ganz, ganz spannende Kraftplätze, die wir eigentlich nicht als solche bewerben, aber wo wir dann immer wieder auch Zusendungen bekommen. Es gibt einen Wasserfall, der ein ganz besonderer Platz oder Kraftplatz sein dürfte. Da haben wir schon mehrere Zuschriften bekommen, dass man dort halt immer wieder hingekommen ist, sich mit einer Jahreskarte versorgt hat und wirklich praktisch wöchentlich diesen Platz aufgesucht hat und so seine Krebskrankheit auflösen konnte. Wir sind nur wahnsinnig vorsichtig mit diesen Themen, weil sie wissenschaftlich sozusagen nicht unterlegbar sind und auch sozusagen eine sehr, sehr private Angelegenheit darstellen. Aber ich glaube, hier heroben, so wie wir das vorher gesagt haben, warum Künstler oft sich hier sehr angezogen fühlen, in dieser Region gibt's auch, oder vielleicht hängt es auch mit der Höhe zusammen, mit Hormonen, mit den Endorphinen, die man hier ausschüttet, dass es einfach immer sehr ehrlich ist. Ja? Wenn man der Natur sich verbunden fühlt, dann kommt es hier besonders stark heraus und das ist einfach auch ergreifend für viele Menschen und da kann man sich nicht verstellen. Da gibt's nur offen und ehrlich das zu sagen oder das auszudrücken, was man fühlt.
Genau, und wenn der James Bond mal kommt, dann führst du ihn auch hier rum.
Dem James Bond, wer immer dann James Bond ist, würde ich auch herumführen, selbstverständlich. Was man schon vielleicht wissen muss, wir haben 15, 16 oder ich glaube 17 gastronomische Betriebe hier entlang der Großglockner-Hochalpenstraße. Manche gehören uns selbst, ja, die betreiben wir selber. Dann haben wir noch 7 Shops entlang der Großglockner-Hochalpenstraße, meistens auch mit dem Gastro-Teil dazu. Aber ein besonders uriges Gasthaus hier ist natürlich die Edelweiß-Hütte am Edelweiß-Spitz mit einer ganz, ganz großartigen Gastronomie der Familie Lederer. Und die werden wir jetzt einmal ein bisschen was fragen. So, servus, grüß dich. Hast du eine Minute dann? Wir brauchen dich für ein Interview. Ja. Jetzt haben wir gerade gesagt, die Familie Lederer macht hier die Edelweißhütte. Der Familie Lederer gehört ein bisschen was rund um die Hütte, gell? Aber das
bisschen was.
Vielleicht kannst du es selber sagen. Stellst dich kurz vor und erzählst ein bisschen, seit wann du das übernommen hast, seit wann du das machst und wie es da so geht.
Ja, ich bin der Kurt Lederer, bin da der Junior eigentlich jetzt, der Chef, der Junior war ja mal. Und bin eigentlich schon 40 Sommer rum. Und heuer starten wir wieder gut durch. Glocknerstraße hat früh aufgesperrt. Und das Wetter passt da. Was wollen wir mehr?
So ist es. Wann hast du das Ganze übernommen vom Papa?
Vor 2013.
Für mich bist du ja noch der ganz der Junge.
Nein, das bin ich schon der Alte jetzt. Da ist der Junge jetzt schon wieder da, normal.
Ja, Wahnsinn. Wie alt ist dein Bub?
Der ist 19.
Ja, der wird da schon langsam reinwachsen.
Der ist auch reinwachsen, ja. Der macht jetzt seine Tischlerlehre fertig.
Das ist gut.
Und dann wird er Wirt werden, gell?
Ja, das ist gut. Aber ein guter Wirt im Hochgebirge darf sich schon mit dem Holz auskennen.
Der darf sich ja mit dem Holz auskennen.
Du hast da lauter schöne Lärchenschindel rundherum.
Lärchenschindel, alles selber gemacht, gell?
Ganz nobel, schaut wirklich gut aus. Ja. Sind wir echt froh, dass wir unsere Partner so viel Wert drauf legen auf im Prinzip auch eine nachhaltige Optik.
Ja.
Du hast da zwei Chalets da unten.
Haben wir da zum Vermieten. Können wir kurz so wie schauen.
Schauen
oder?
Wir schnell runter. Ja. Sind immer gut gebucht, weiß.
Sind immer gut ausgebucht. Gell?
Ja. Wenn ich einen Sondertipp wem geben muss, was immer wieder der Fall ist, dann sage ich immer, schaut's da, Chalet Edelweiß. Leider kommen die dann nicht, weil sie immer ausgebucht
sind. Die sind immer ausgebucht, sind jetzt auch für diese Saison auch schon weg.
Gell? Die sind schon weg, ja. Du, Kurt, darf ich dich noch was fragen? Ja. Was kannst du da zur Geschichte noch sagen, der Edelweißhütte? Weil ihr wart ja da die allerersten eigentlich herum.
Ja, freilich, wir waren eigentlich vor der Glocknerstraße natürlich da. 1918.
Ja.
Und nachher ist eigentlich die Glocknerstraße geplant worden. Und dann war die Edelweißspitze eh noch nicht geplant. Und dann haben sie im Zuge des Baues, die Straßen nachher gemacht. Und bei der Grundablöse hat sich der Urgroßvater ja die Spitzen dieser Rung zurückgehalten. Und dann ist die Straße gekommen, dann ist das Gasthaus gekommen.
Ja. Und der Waller hat zum Glück einen Parkplatz errichtet, hier am Edelweißspitz.
Der hat ja nicht abtragen müssen.
Ja, genau.
Und ich habe so einen Turm gemacht dafür, genau, dass die Hecken da ist.
Ja, genau. Die Geschichte habe ich schon erzählt.
Ja.
Ja. Und das sind die zwei Chalets.
Das sind die zwei Chalets, ja.
Die sind wirklich sensationell, auch innen. Irrsinnig schön gemacht.
Ja.
Ist kein Wunder, warum die ausgebucht sind. Ja,
ja, ist ja einzigartig,
ja,
dass ich da oben auf 2.500 Meter so Hütten bewohnen kann. Und das für eine Nacht auch gleich, weißt du, ich hab jetzt bunt gemischt, Radlfahrer, Motorradfahrer, Autofahrer, also, der, ja, was bucht, bucht, gell?
Und der Ausblick ist ein Ausblick Wahnsinn. Ist, müsst dir vorstellen, du stehst um 5.30 Uhr auf, die Sonne geht langsam auf, du schaust runter ins Verleitental, wie heißt das, Europaschutzgebiet da unten?
Rotmoos.
Im Rotmoos. Unfassbare Ausblicke auf die 3000er rundherum, auf die Glocknerstraße, auch rüber, nach Kärnten, hoch da. Alles wunderbar
alles,
sichtbar.
Alles sichtbar, gell?
Herrlich. Jetzt sind wir am Hochtor. Das ist sozusagen die Passhöhe mit, ich glaube, 2504 Metern. Über uns das Hochtor ist noch bedeutend höher, also sind wir fast auf 2,6, aber wir fahren durch den Tunnel. Jetzt sind wir genau bei der Landesgrenze zu Kärnten, die ist mitten im Tunnel, also die Landesgrenze von Salzburg und Kärnten ist genau hier. Und wir kommen jetzt heraus und haben einen wunderschönen Blick auf das Mölltal in Kärnten.
Kurz nach dem Hochtor treffen wir dann auf Herrn Jobst, dem Betriebsleiter der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Wir bleiben kurz stehen und stellen ihm ein paar Fragen.
Der Herr Jobst kommt jetzt eh nicht mehr aus.
Ja, nutzt eh nichts.
Wie geht's?
Es kann nur gut gehen auf unserer Straße, also bei Rennwetter. Und heuer ist es so, dass einfach aufgrund des Winters viel weniger Schäden sind. Das ist einmal so. Und es ist einfach herrlich, jetzt zu sehen, dass wieder die Gäste kommen und dass wieder alles läuft. Und dass wir wieder beieinander sein, ja, die Mannschaft.
Noch ein Tipp für uns, wo es am schönsten ist hier?
Ich kann nur eins sagen, und das ist so, man wird den ganzen Tag nicht fertig vom Anschauen.
Beim Gasthaus Schöneck treffen wir dann auch auf ein paar internationale Gäste und Besucher und erlauben uns, ein paar Fragen auf Englisch zu stellen.
Hi, what's your name?
My name is Esther.
Where are you from, Esther?
Holland.
From Holland. And yes, you're visiting the famous Großglockner Hochalpenstraße for the first time?
For the first time, yes.
What's your experience? Can you share it with us?
It's beautiful. The first, my husband, he likes to drive with the car, so the 48 kilometers is wonderful. And I thought, do we have to do it? But he really liked it. And when I came here and I saw everything around me, the mountains, the snow, the heights, yes, it's beautiful, really.
You don't have that in Holland.
No, we don't have that. Everything is low. Little hills.
Wir sind jetzt hier beim Gasthaus Schöneck und neben mir steht der Erwin. Grüß dich, wie geht's dir heute?
Grüß dich, servus. Mir geht's ausgezeichnet. Bei dem schönen Wetter einfach nur herrlich bei uns da.
Ja, was sind die Gäste sind schon wieder da, da freut man sich, ne?
Die Gäste sind da, ja, wir haben jetzt schon seit 27. April offen, die Gäste sind unterwegs und es geht schon langsam los, gell?
Bei dir werden sie kulinarisch bestens versorgt?
Natürlich, mit Kärntner Karsnudeln natürlich hausgemacht, Karspätzle selber gemacht, unser legendäres Holzknechtbrot, ja, müsst ihr mal schauen.
Wie lange bist du schon da? Wie lange bist du schon Wirt?
Wir sind, ja, also ich bin jetzt 40 Jahre im Gastgewerbe, davon 20 Jahre selbstständig. Und hier am schönen Schöneck bin ich schon 14 Jahre.
So lange Zeit, hast schon viel erlebt.
Genau, viel erlebt, viel mitgemacht, genau, ja.
Viele Gäste auch begrüßt, ja. Irgendwelche besonderen Highlights, irgendwelche ganz besonderen Gäste, die man da einfallen?
Es gibt Gäste, die kommen in der Sommersaison 30 Mal rauf zu uns, eben wegen unseren hausgemachten Sachen, Karsnudel eben und das Holzknechtbrot und sind gerne wieder bei uns.
Also die kommen gar nicht wegen der Straße, sondern wegen euch?
Auch wegen der Straße, aber natürlich wegen der Kulinarik bei uns, gell?
Was mir irrsinnig taugt, was der Erwin Sundinger hier oben hat, ist eine Kinderterrasse. Also nicht nur den Spielplatz, den Murmeltierspielplatz und die Glocknerwiesen und die Schmetterlingsausstellung, sondern eine eigene Terrasse, die sozusagen nur für Kinder ist, mit Kindersitzgelegenheiten, wo die Eltern, die oberhalb sitzen, also einen Meter oberhalb, nur runterschauen müssen und da kann nichts passieren. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Konzept, weil wir auch die Familien ansprechen wollen. Und das funktioniert.
Es sind ja viele Gäste da, viele Familien natürlich mit Kleinkindern und so. Und die Gäste können da die Terrasse genießen, die Kleinkinder gehen runter, beschaukeln, bespielen und es ist einfach nur herrlich. Es kommt keiner aus, alles im Überblick. Und da ich ja selber im Herbst dann Opa werde, muss ich natürlich drauf schauen, dass noch mehr passt.
Wie fein, da freuen sich die Eltern und der Opa.
Genau, so ist es. Genau, ja.
Super. Du, noch ein Insider-Tipp, wenn man auf der Straße unterwegs ist, was ist neben dir natürlich, neben deinem Gasthaus ein besonderes Highlight, wo du sagen würdest, das ist ein richtiger Insider-Tipp, das muss man gesehen haben?
Insider-Tipp ist komplett alles durch die Bank eben, oben die schöne Aussicht auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, gell? Der Rundweg zum Swarovski-Turm, das ist eigentlich auch noch ein Highlight neben uns, gell?
Lieber Johannes, die Großglocknerstraße ist ja nicht nur was für Autoliebhaber, Radfahrer und Motorradfahrer, sondern durchaus auch eine Erlebnisstraße für Familien. Was macht es auch die Straße als Familienerlebnis erfahrbar?
Naja, dieser Bereich hier am Schöneck hat sich wirklich wunderbar entwickelt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich. Der Spielplatz ist heutzutage eh schon ein bisschen ein Must, also eine wunderbare Ergänzung. Also wir haben ja vorher gehört, diese Kinderterrasse und so. Murmeltier-Spielplatz, wo man ein bisschen was über das Murmeltier erfährt und lernt, spielerisch. Also nicht nur eben nur Rutsche und nur die Wippe und nur die Schaukel, sondern da ist ein bisschen mehr für die Kinder, die schon ein bisschen was lesen können, die sich dafür interessieren. Und gleich daneben hat uns vor ungefähr 20 Jahren der Professor Stüber auch darauf aufmerksam gemacht, dass hier ganz, ganz seltene Orchideenarten blühen. Und jetzt haben wir dann diese Glocknerwiesen hier entwickelt. Die werden auch von unseren Mitarbeitern betreut. Da sind ja auf einem Quadratmeter teilweise 50 verschiedene Blumenarten zu sehen. Die sind ausgeschildert.
Aber ich habe es jetzt richtig verstanden, Orchideen.
Ja, auch Orchideen, ja.
Im Hochgebirge.
Hier ist überhaupt eine Blumenvielfalt, die jetzt am heutigen Tag noch nicht so spürbar ist, aber die wird dann in den nächsten Wochen richtig bunt, diese Wiese hier, diese Glocknerwiesen. Und da kann man einen schönen Spaziergang machen. Und man kann in 5 Minuten durchgehen, aber man kann auch sich eine halbe Stunde Zeit nehmen und ein bisschen was lernen über die wunderbaren verschiedenen Alpenblühen. Und ja, ist einfach wunderbar. Und dann haben wir noch dazwischen die Schmetterlingsausstellung in diesem alten Betriebsgebäude hier. Ja, das ist eigentlich für jede Altersgruppe etwas dabei. Und ich glaube, so soll es sein. Man kann was lernen, man kann spielen, man kann einfach nur die Natur genießen und daneben sich ein bisschen auch stärken. Das ist ein schönes Konzept.
Genau, das nennt man Neudeutsch Edutainment.
Genau, Edutainment, völlig richtig.
Ja, und das ist ja nicht nur die einzige Ausstellung hier auf der Glocknerstraße. Es gibt ja eine ganze Vielzahl an Ausstellungen, die die Straße, abgesehen vom Naturerlebnis, noch zusätzlich erlebbarer machen. Wie viele Ausstellungen sind hier?
Wir haben entlang der Großglockner Hochalpenstraße 15 Ausstellungen. Die meisten haben sozusagen mit der Region zu tun, mit der Flora, Fauna des Hochgebirges, aber auch mit der Gletscherwelt, mit Mineralien, bis zur Murmeltier-Ausstellung und dem Murmeltier-Kino. Ja, auch hier ist für im Prinzip jede Altersschicht etwas dabei. Wir haben auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe im Besucherzentrum natürlich mehrere Ausstellungen, unter anderem auch eine Ausstellung, die heißt Berg die, soll heißen, es wird betrachtet, wie die Frauen im Alpinismus sozusagen, welchen Stellenwert sie gehabt haben, beziehungsweise wie sie in Wahrheit ein bisschen ausgebremst worden sind von den stolzen Bergführern und Bergsteigern vor 200 Jahren schon. Man hat ihnen ja im Prinzip nicht gegönnt, dass sie auch in der Lage sind, den Glockner zu besteigen. Und da gibt es wunderbare Geschichten dazu. Zum Beispiel hat man bei den Erstbesteigungen hat man schon Frauen dabei dabei gehabt, auch aus der Region. Die hat man dann ausgebremst und hat sie nur zum Kleinglockner geführt und hat sie ihm glauben gelassen, dass es der Großglockner war, damit also der Großglockner sozusagen den Männern vorbehalten bleibt. Aber wie es so immer ist im Leben, das kann man nicht lang aushalten und durchhalten. Irgendwann kommt die Wahrheit ans Licht und die Wahrheit ist hier ausgestellt. Die Frauen haben unendlich großartige Leistungen vollbracht im Alpinismus und das wird hier auch ganz humoristisch, aber wissenschaftlich fundiert erklärt.
Ja, ich kann schon ein bisschen spoilern, der Ausstellung Berg, die werden wir sogar eine eigene Folge widmen, wo wir noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Wenn man jetzt hier die Glocknerstraße dann noch zu Ende oder weiterfährt, kommen wir irgendwann in Heiligenblut in Kärnten an. Das heißt, dann haben wir die Alpen sozusagen von Norden nach Süden überquert. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein, abgesehen vom Erlebnisstraße, ein wichtiger Punkt immer gewesen. Oder ist es immer noch der Transit von Nord nach Süd?
Ja, wir wissen das ja von unseren Zahlen, dass in etwa 25% die Großglockner Hochalpenstraße auch als Transitroute verwenden. Das heißt, diese Nutzer, die von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden fahren über den Tauernhauptkamm, die benutzen dann auch oft einmal auch nicht mehr diese Stichstraße zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Die befinden sich zum Beispiel auf dem Heimweg von Italien, vom Urlaubsort, oder sie befinden sich am Weg von München Richtung Italien und nützen halt die Gelegenheit, nicht die Tauernautobahn oder andere Schnellstraßen zu verwenden, sondern die wollen entspannt anreisen, die wollen ein Hochgebirgserlebnis mitnehmen und die benutzen dann die Großglockner Hochalpenstraße. Natürlich am Weg gibt es ja nicht nur entlang der Straße schöne Punkte, es ist ja auch Heiligenblut als Tourismusort, ein Skiort, als Ort der Bergsteigerlegenden sehr, sehr bekannt. Die Heiligenbluter Bergführer zum Beispiel waren ja über Jahrzehnte, seit 150 Jahren eigentlich, die bekanntesten Alpinisten überhaupt, die also auf der ganzen Welt Vorträge gehalten haben, deren Know-how und deren Kompetenz wirklich außerordentlich ist. Und alle diese Geschichten kann man hier erleben, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und einfach ein bisschen sich erkundigt und ein bisschen hinter jeden Stein reinschaut.
Das heißt, am Weg zum Meer sozusagen, zum verdienten Strandurlaub, das Nützliche mit dem Sinnvollen verbinden.
Genau, sozusagen das, der Weg vom Meer bis in die Antarktis ins ewige Eis, kann man sagen.
Sehr schön. Der Weg ist das Ziel.
Der Weg ist das Ziel und wir fahren jetzt die Gletscherstraße hinauf auf die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Dort haben wir das große Parkhaus und das Besucherzentrum und den unmittelbaren Blick zum Großglockner, dem Schwarzen Berg.
Da freue ich mich schon. Der Weg ist zwar das Ziel, aber die Großglockner Hochalpenstraße ist ja nicht unbedingt der kürzeste Weg, natürlich vom Norden nach Italien, aber trotzdem hat das eine Bewandtnis oder eine Bedeutung.
Ja, der Großglockner war offensichtlich, das können wir heute schon sagen, immer ein besonderer Kraftberg, der hier auch schon vor einem halben Jahrtausend die Säumer angezogen hat, die diese Route von Norden nach Süden sozusagen vom reichen Europa, vom Norden hinunter nach Italien Richtung Venedig gezogen hat. Also da hat man dann halt seine Gaben sozusagen ausgetauscht und ist dann mit Myrrhe und anderen Spezereien zurückgekommen. Und hier waren große Säumer unterwegs. Und genau auf dieser Route ist ja dann die Großglockner Hochalpenstraße entstanden. Also was hier schon vor einem halben Jahrtausend schon normale Saumroute war. Und man wollte offensichtlich in der Nähe des Großglockners sein. Es war also nicht der kürzeste Weg sozusagen das Ziel, sondern es war in der Nähe dieses Hochtors, der ja auch ein Passheiligtum immer schon war. Wir haben ja auch hier besondere Funde ausgestellt. Gold, Statuetten, Golddukaten und so weiter ist alles hier auch ausgestellt am Hochtor. Und wenn man sich das genauer anschaut, zum Beispiel 10% des gesamten weltweiten Goldhandels haben hier über diese Säumerroute vor einem halben Jahrtausend stattgefunden, obwohl es eindeutig nicht der kürzeste Weg ins Handelszentrum Venedig war, sondern man hat hier einfach den Großglockner mitgenommen. Man wollte hier in der Nähe dieses schwarzen Kraftberges war, der sehr, sehr früh schon eine besondere Bedeutung gehabt hat.
Das heißt eine Art mythische Anziehungskraft wahrscheinlich.
Ja, der Großglockner war immer schon als mystischer Berg bekannt, als der schwarze Berg, der viele Unsicherheiten in sich birgt, der viele Geschichten erzählt. Und da gibt's eben nicht nur viele Sagen, sondern auch viele Menschen, die hier sehr ehrfürchtig etwas gespendet haben, beim Passheiligtum etwas abgeliefert haben, einfach um die Götter zu beruhigen, weil man hier nicht genau gewusst hat, wie es hier weitergeht und wie es hier ausschaut. Aber dieser mystische Zugang ist bis heute erhalten geblieben.
Den spürt man auch, ja.
Ja, und der Ausblick spricht für sich. Den Ausblick kann man jetzt natürlich nicht hören, aber ich bin jedes Mal begeistert, ehrlich gesagt.
Ja, ich jetzt auch. Wir stehen direkt quasi unter der Spitze des höchsten Bergs Österreichs. Und das gibt wahrscheinlich wenig Länder, wo man den höchsten Berg des Landes so nah erleben kann. Außer vielleicht in Holland, aber sonst eher nicht.
Ja, in Holland ist der höchste Berg, glaube ich, 312 Meter. Das ist einfach so. Und der Glockner hat auch sozusagen, wenn man so will, seine Schokoladenseite hier, finde ich. Ja. Lustig, der Künstler Hans Weiringer hat sich hier verewigen können, hat einen tollen Vorplatz gestaltet hier im Nationalparkplatz. Das Kunstwerk heißt Kraft Wellenberg und ist auch ein bisschen ein Symbol für das ewige Eis und für die Gewalt der Natur. Ist eigentlich sehr gelungen, auch Serpentinit verwendet worden. Das ist das Gestein aus der Glocknergruppe und ein schöner Treffpunkt auch für Schulklassen oder für größere Reisegruppen hier, das Boot Kraft Wellenberg auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe.
Hier sehe ich jetzt gerade ein Hinweisschild mit einem Pfeil und da steht drauf Murmeltiere. Das bedeutet, hier unten gibt's wirklich einfach Murmeltiere, die hier in freier Wildbahn leben.
Genau, die Murmeltiergarantie, die wir hier heroben haben, die ist wirklich einlösbar. Hier ist das erste Murmeltier, da liegt's.
Ah ja.
Und es bewegt sich ganz langsam. Siehst du's?
Da? Ja, ist es. Und das ist nicht hier positioniert, das ist echt.
Genau, das haben wir nicht hier festgenagelt, sondern das ist in freier Wildbahn. Und da haben wir natürlich einen Vorteil. Es ist hier so eine Weite. Ja, es geht halt ein paar hundert Meter runter. Wir haben hier ein paar hundert Meter Breite. Und die Murmeltiere haben sich hier ihre Baue errichtet und schauen rauf, wann sie wollen. Wenn sie Ruhe wollen, verschwinden sie im Bau. Und ja, das ist halt ein bisschen ein Gag, aber eine Murmeltiergarantie, die kann nicht jeder anbieten. Und von daher ist es vor allem auch für Kinder eine schöne Sache, wenn sie die Murmeltiere so hautnah erleben.
Ja, wir fahren jetzt von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe wieder Richtung Bruck am Weg retour. Und ich wollte noch erzählen, wie es mir geht. Und ich kann bestätigen, auch für empfindliche Mägen ist es ein Vergnügen, hier zu fahren. Sehr schön. Sitzt ein Murmeltier auf der Straße? Aha. Da sitzt ein Murmeltier auf der Straße. Jetzt läuft's weg. Das ist tatsächlich ein Naturerlebnis. Lieber Johannes, du bist ja seit 2010 schon im Unternehmen Großglockner Hochalpenstraßen AG. Ist ja doch eine ganz schön lange Zeit. Nach dieser Zeit, was gibt's, was dich noch antreibt, was noch Freude macht oder gibt's Ziele, die du noch hast für die Straße?
Naja, die ganzen Instandhaltungen, die Sicherheitsthemen, auch diese bestmögliche Auflösung der Spannungsfelder, die sich aus Naturtechnik und Tourismus ergeben. Alle diese Aufgaben, die damit verbunden sind, sind eigentlich im Prinzip eine permanente Herausforderung und es kommen immer wieder neue Themen dazu, ob das jetzt die Entwicklung von Bekleidungsmarken betrifft, die wir über unsere Shops vertreiben, über den Aufbau eines Online-Shops, über vor allem Nachhaltigkeitsthemen, die jetzt aufkommen. Wir haben jetzt wieder nach 25 Jahren das Tankstellengewerbe angemeldet, nur eben haben wir keine Tankstellen im herkömmlichen Sinn, sondern reine E-Ladetankstellen, also Elektro-Tankstellen. Und wir bauen hier gerade ein Glockner E-Power Ladenetz auf für hunderttausende Gäste, die hoffentlich bald alle elektrisch kommen oder zumindest überwiegend. Alle diese Themen, die sich neu stellen, immer wieder aufs Neue, sind spannend, bleiben spannend und von daher möchte ich momentan keinen Job tauschen, weil es wird auch viele Jahre so weitergehen und die Aufgaben bleiben einfach vielfältig und wirklich herausfordernd.
Was macht der Johannes Hörl privat am liebsten, wenn er gerade nicht am Großglockner unterwegs ist oder im Büro?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe eine Familie mit 3 Kindern. Wir haben viel zu tun, was Freizeitgestaltung betrifft. Also wir gehen wandern, im Winter gehen wir Skifahren. Wir sind praktisch jeden Samstag unterwegs und dann gibt's noch einen Haushalt zu führen, den ich natürlich nicht alleine führe, aber wo ich einfach versuche, meiner Frau Katharina eine Flanke zu geben. Und es ist immer was zu tun im Haus, es ist immer irgendetwas und ein neues Hobby habe ich mit meinem Sohn Konstantin begonnen, das ist Golfspielen. Das war ja eigentlich immer für mich in der Wahrnehmung ein Golf für alte Leute, ein Sport für alte Leute, aber es ist ein spannender Sport und da versuche ich ein paar Stunden abzuschalten, von beruflichem Stress abzuschalten und das, glaube ich, funktioniert ganz gut.
Und du bist ja auch schon viel gereist natürlich, einerseits beruflich, andererseits natürlich auch aus Hobby, sehr viel internationale Reisen auch schon gemacht. Wenn du da an die Highlights denkst, fällt dir da was ein, wo du entweder nochmal hin möchtest oder wo du noch hin möchtest, wo du noch nie warst?
Wo ich noch nie war, ist Australien, da möchte ich sicher mal hin. Wo ich schon war und was mir gut gefallen hat, ist, ich habe in Amsterdam studiert da war ich sehr lang schon nicht mehr, da möchte ich wieder mal hinfahren. Und ich habe in New York gearbeitet für eine internationale Anwaltskanzlei und da werde ich bald wieder hinfahren, weil wie meine Frau mir zum 50er eine Reise dorthin geschenkt hat und wir haben dort gemeinsam gelebt in New York und da freue ich mich schon. New York ist auch sicher eine Stadt der Superlative in verschiedener Hinsicht. Und nach der Saison im Herbst, im Oktober, November werden wir dort wieder hinfliegen.
Sehr schön. Und bei all diesen Traumzielen, wo man schon war oder vielleicht auch noch hinkommt, gibt es für dich vorstellbar trotzdem einen schöneren Ort als den hier, wo du gern leben würdest? Also würdest du gern woanders leben oder leben wir hier am schönsten Ort für dich?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr stark verwurzelt mit Salzburg, mit Österreich und ich glaube, das ist einfach eine unfassbar lebenswerte Region, in der wir hier sein dürfen. Wie gesagt, Skifahren im Winter, ich bin aus Salzburger Sicht, aus Eugendorf kommend, in 40 Minuten im nächsten Skigebiet, im Sommer hupfen wir in einer halben Stunde in die schönsten Seen. Und in einer Stunde bin ich sozusagen am Großglockner beziehungsweise an der Glockner Hochalpenstraße. Wir haben Berge, schönste Seen und tolle Wintersportmöglichkeiten. Also ich glaube, es gibt wenig Gebiete auf der Welt, die das alles anbieten. Und das Ganze noch in einer relativ sehr intakten Natur. Ich glaube, diese Mischung ist schon einiges wert. Und wer die Landschaft liebt und die Menschen liebt, kann hier einfach wirklich ein hervorragendes Leben führen. Und da möchte ich eigentlich gar nicht tauschen. Also ich käme gar nicht auf die Idee, woanders hinzusiedeln. Und nein, ich liebe meine Heimat. So ist es.
Du bist ja im Jahr gesehen sicher sehr oft natürlich auch im Fahrzeug auf der Straße unterwegs und meistens wahrscheinlich nicht in Begleitung eines rasenden Reporters wie mir, sondern alleine. Ich nehme mal an, da wird auch ein bisschen Musik dann gehört im Auto. Was ist bei dir auf der Playlist?
Also auf meiner Playlist ist Enya. Enya ist absolut auf der Playlist vorne dabei.
Zum Abschluss hätte ich jetzt noch einen Wordrap. Gerne eine kurze, aber auch eine ausführliche Antwort, wenn du mehr dazu erzählen willst. Aber sonst ist es eine Entweder-Oder-Frage. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Frühaufsteher oder Nachteule?
eher Nachteule, wobei ich auch nicht mehr so lange schlafen kann wie früher. Wochenenden im Bett in der Form gab es in der Studentenzeit jetzt nicht mehr, mit drei Kindern logischerweise. Aber in der Nacht bin ich auch sehr aktiv, ja, auch was Arbeit betrifft im Übrigen.
Also beides, wir schlafen einfach gar nicht mehr.
So ähnlich ist es schon fast, ja.
The Beatles oder The Rolling Stones?
Ach, ich finde beides super. Also mir haben die Beatles immer gut gefallen, aber manche Songs von den Rolling Stones sind natürlich absolut unersetzbar. Die braucht man einfach.
Oranges oder grünes Twinny?
Grünes Twinny.
Und die letzte Frage, Hund oder Katze?
Zwei Katzen haben wir und es ist gut so.
Vielen Dank.
Das war die erste Folge vom Glocknergipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie uns auf den Podcast-Plattformen eine positive Bewertung hinterlassen möchten oder den Glocknergipfel auch gerne weiterempfehlen. Für noch mehr Infos besuchen Sie doch unsere Website unter großglockner.at oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@großglockner.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.